Mythos Mann. Ein Podcast des Buddenbrookhauses Lübeck. Folge 1: Thomas Mann als schlechter Vater. Jemand wie ich sollte selbstverständlich keine Kinder in die Welt setzen. Das schreibt Thomas Mann am 20. September 1918 in sein Tagebuch. Also zu einem Zeitpunkt, als er schon 5 seiner insgesamt 6 Kinder bekommen hatte. Warum ist das Thema sowohl für Thomas Mann selbst als auch für etliche Biografen ein so heikles? Hätte Thomas Mann keine Kinder bekommen sollen? War er, mit anderen Worten, ein schlechter Vater? Diese Fragen gebe ich nun weiter an Karen Heuer, die Direktorin des Buddenbrookhauses, und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Barbara Eschenburg.
Vielleicht, Barbara, müssen wir eingangs erstmal festhalten, die Story, dass Thomas Mann ein schlechter Vater gewesen ist, ist fester Bestandteil des Mythos Thomas Mann. Was ist ein Mythos? Nach Hans Blumenberg ist ein Mythos ja nicht mehr als eine Geschichte, die einen festen Kern hat und nur an den Rändern variiert. Und ich würde sagen, genauso kann man das für Thomas Mann und seine vermeintliche oder tatsächliche schlechte Vatereigenschaft sagen. Diese Geschichte, er sei ein schlechter Vater gewesen, ist zigfach immer wieder erzählt worden. In unzähligen Biografien, Verfilmungen und so weiter. Auch in diesem Jahr zum 150. Geburtstag. Die Frage ist, war das für Thomas Mann eigentlich auch eine entscheidende Kategorie, seine Vaterschaft? Oder was heißt es eigentlich für seinen eigenen Vater und ihn? Und da kann man sagen, das war ein Vater, der durch Abwesenheit glänzte. Der war Finanzsenator, der war Kaufmann, der arbeitete den ganzen Tag und sah seine Söhne eigentlich nicht. Und wenn er sie sah, dann wurden die darauf abgeklopft, ob sie auch als spätere Kaufmänner taugten oder nicht. Der Vater stirbt nachher, kommt zu dem vernichtenden Urteil. Nein, weder der große Bruder Heinrich noch sein jüngerer Sohn Thomas taugen für diesen Job. Und so schreibt er es auch in sein Testament. Und ich würde sagen, danach sind eigentlich Väter im literarischen Werk von Thomas Mann unterrepräsentiert. Sie sind auch häufig tot.
Und trotzdem war es Thomas Mann selbst wichtig, eine Familie zu gründen. Es war ihm wichtig, dass er selbst diese Vaterrolle ausfüllt, diese patriarchale Rolle. Er hat 6 Kinder bekommen. Das ist ja auch für die damalige Zeit eine ganze Menge. Und bis heute prägen auch diese Kinder mit den Mythos Mann. Thomas Mann ist oft gar nicht zu denken ohne diese Kinder.
Es liegt ja ein bisschen in der Tun der Sache. Man ist das Kind eines berühmten Mannes, dann wird man gefragt, wie war denn ihr Vater so? Und wie war ihr Verhältnis zum Vater?
Natürlich liegt es auch daran. Ich glaube, es liegt auch daran, dass auch die ganze Familie berühmt geworden ist. Nicht nur als die Kinder von Thomas Mann, sondern weil sie zum Teil auch selber geschrieben haben.
Unbenommen, das ist mit Sicherheit so. Ja, und literarisch, ich denke an Die Betrogene, den Zauberberg, Felix Krull, das sind alles frühsterbende Väter in diesen Texten. In Buddenbrooks haben wir natürlich noch starke Vaterfiguren, die auch alle eigentlich nur dadurch auffallen, dass sie hohe Erwartungen an die literarischen Kinder haben, die diese nicht erfüllen können.
Im späteren Werk gibt es auch noch Väter, wenn auch vereinzelt. Oft spielen Väter nicht so eine große Rolle, da hast du recht. Allerdings würde ich sagen, zum Beispiel in Josef und seine Brüder haben wir eine etwas andere Vaterrolle, eine sehr liebende Vaterrolle, die aber auch wieder ihre eigenen Problematiken einfach hat, weil der Vater eben einen Sohn so stark bevorzugt. Es gibt noch weitere, wie etwa in Unordnung und frühes Leid, eine sehr autobiografische Geschichte oder auch Mario und der Zauberer. Und das fällt schon auf, dass es eben oft um dieses Thema Lieblingskind geht. Oder es geht auch darum, dass der Vater dann gar nicht so viel Verantwortung übernimmt, wie etwa in Mario und der Zauberer.
Gucken wir uns das doch einmal genauer an. Also zu dem, was viele Biografinnen draus gemacht haben, gibt es ja den einen Erzählstand, Thomas Mann ist erstmal ein sehr kalter Vater gewesen. Stimmt denn das so und was soll das eigentlich heißen? Also da sind ja die Biografien von Marianne Krüll, Andrea Wüstner und andere zu nennen, die das sehr stark gemacht haben. Jetzt muss man sagen, in großbürgerlichen Haushalten war das ja üblich, dass man selber seine Kinder gar nicht erzog. Also weder Vater noch Mutter taten das, sondern man hatte Ammen und Gouvernanten. Und so war das auch im Hause Mann. Die Vaterrolle war auch historisch eine sehr andere als heute. Die Väter waren unmittelbar an der Erziehung der Kinder nicht beteiligt.
Das ist richtig. Ich glaube, man muss immer gucken, wenn wir jetzt auch die Vaterrolle von Thomas Mann anschauen, in welcher Zeit ist denn das passiert? Was war damals üblich? Und oft waren die Eltern eben gar nicht so präsent, wie du schon sagtest. Man muss dann eben auch schauen, was trifft denn überhaupt auf die Manns konkret zu und was ist eigentlich auch einfach zeittypisch.
Ja, das, glaube ich, ist richtig und trotzdem ist ja auffällig, wie sich zum Beispiel Golomann, der mittlere Sohn, geäußert hat. der dann sagte, ja, mein Vater, er konnte sehr nett sein, aber keineswegs immer, um mich gemäßigt auszudrücken. Keineswegs immer. Und das ist dann gemäßigt formuliert in den Worten von Golomann. Also das liest sich in seinen Autobiografie, Erinnerungen und Gedanken schon als ein Vater, der mit Zärtlichkeiten sehr zurückhielt. Also irgendwie sowas wie mütterliche Fürsorge, das war qua Definition der Mutter, das war Katja überlassen. Und ansonsten war von dem Vater so etwas wie Sanftmut oder überhaupt eine Zugewandtheit, ja schon Interesse, kaum zu erwarten.
Ich finde, es gibt schon auch einzelne Geschichten, die ein bisschen anderes Bild von Thomas Mann zeichnen. Also ich denke da etwa an Klaus Mann, der hat mal erzählt, dass Thomas Mann in Sachen Albträume eingegriffen hat. Also er hatte viele Albträume als Kind. Einer davon war der Traum eines Geistes, der auch noch seinen Kopf unter dem Arm trug. Also wirklich eine gruselige Geschichte. Und der Vater hatte dann eine Lösung, hat gesagt, also versuch doch erstmal diesen Geist einfach zu ignorieren, weil da sind Geister oft beleidigt, sagte er. Und wenn das nicht klappt, dann könnt ihr euch auf mich berufen. Denn ich habe ausdrücklich untersagt, dass hier im Haus gespukt wird und das gilt in Geisterkreisen was, mein Wort. Und das hat tatsächlich funktioniert, der Geist ist also verschwunden und Klaus war wahnsinnig beeindruckt, ja, wie sehr das Wort des Vaters doch wirkt, sogar in der Geisterwelt.
Ja. Das Wort galt natürlich auch zu Hause etwas. Also was ich bei Golomann interessant fand zu lesen, etwas, was sich auch bei Klaus Mann in den autobiografischen Schriften wiederholt, ist, dass Thomas Mann sich verändert hat mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Da fängt er dann ja an, diesen relativ unsäglichen Essay Betrachtung eines Unpolitischen zu schreiben, über Jahre hinweg eine permanente Auseinandersetzung mit tagespolitischen Ereignissen und deutschem Wesen und deutscher Kultur. Und sowohl Gola als auch Klaus haben erzählt, dass er darüber grätzig wurde. Also, dass sich die Stimmung, die Atmosphäre im Hause verändert hat und dass die Auseinandersetzung mit Thomas Mann, mit dem Vater zu Hause, schwieriger wurden. Ähnliche Beschreibung gibt es auch von Katja. Und man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass das etwas macht. Also, wir sehen ja am Text, den Betrachtung eines Unpolitischen selbst, es hat Thomas Mann geprägt, verändert, umgetrieben. Dass davon die Atmosphäre zu Hause nicht unbenommen geblieben ist, das kann man sich ja vorstellen. Stichwort Klaus Mann, von dem gibt es sehr berühmte Aussagen über den Vater, überliefert gerade auch durch die Tagebücher. Als Klaus Mann sich 1942 das Leben genommen hat, reagiert Thomas Mann darauf auch mit einer Tagebuchnotiz und hält in seinem Tagebuch fest, er hätte es ihnen nicht antun dürfen. Und gemeint sind die Mutter Katja und die Schwester Erika. Sehr viele Biografinnen haben festgehalten, sich selber nimmt er offenbar aus. Es ist daraus eine gewisse Kaltherzigkeit abgeleitet worden, dass der Freitod seines Sohnes Klaus ihn nicht in gleicher Weise betraf und emotional anging wie die Mutter und die Schwester.
Das kann man so sagen, ist allerdings eine Interpretation aus meiner Sicht, denn es kann ja genauso gut heißen, dass er sich eben auch besonders Sorgen um Erika, die Schwester und seine Frau macht und dass das gar nicht unbedingt was über ihn selbst aussagt. In dem Tagebucheintrag, auf den du dich gerade bezogen hast, steht auch langes Beisammensein in bitterem Leid. Und ich finde, da spricht schon auch vieles draus. Natürlich sagt er nicht sein Leid, aber man kann es so sehen, dass ihn das durchaus sehr getroffen hat.
Es gibt andere Tagebucheinträge bei Klaus Mann über seinen Vater. Einer ist sehr bekannt geworden, in dem er sagt, ich empfinde wieder sehr stark und nicht ohne Bitterkeit Zauberers völlige Kälte mir gegenüber. Das geht dann noch ein paar Zeilen so weiter und Klaus Mann betont in diesem Tagebucheintrag, dass er sich da auch sicher ist, dass er sich nicht irrt, dass diese Kälte auch aus völliger Interessenlosigkeit ihm gegenüber resultiert. Das kann natürlich immer in einem Tagebuch auch eine Momentaufnahme sein. Es ist ja nicht so, als würden wir das tagtäglich finden, aber diesen Tagebucheintrag gibt es und er ist mit großer Klarheit und ich finde auch emotionaler Gefasstheit von Klaus Mann so getätigt worden.
Ich finde, das zeigt jetzt wieder auch sehr schön, dass es auch immer darauf ankommt, erstens, in welcher Stimmung befindet sich Klaus Mann, andererseits auch, wen fragt man. Ich glaube, das wurde von unterschiedlichen Kindern auch eben sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ich habe jetzt zu Klaus auch mal recherchiert, er hat auch andere Dinge geschrieben, zum Beispiel, dass sie sich ganz ausgezeichnet vertragen haben. Die hatten wohl auch sehr gute Gespräche und so. Diese Seite gibt es auch. Und es gibt sowohl von Erika als auch Elisabeth Aussagen zu Thomas Mann, die in eine ganz andere Richtung gehen. Also Elisabeth hat zum Beispiel wirklich ganz dezidiert gesagt, ich fand ihn überhaupt nicht kalt. Das entspricht gar nicht meiner Wahrnehmung. Sie hat ihn als etwas zurückgenommener wahrgenommen, einfach aus Selbstschutz, wie sie das formuliert hat, aber nicht als kalt. Und Erika schildert sogar eher einen lustigen, einen fast albernen Vater, über den die Kinder sogar lachen konnten.
Ja, das, glaube ich, haben alle festgehalten. Thomas Mann ist auch sehr lustig gewesen.
Thomas Mann konnte also wohl beides sein. Distanziert, aber auch zugewandt. War er auch streng?
Thomas Mann konnte durchaus streng sein, ja. Das schildert Golo sehr eindringlich in seinen Erinnerungen und Gedanken. Er sagte, wenn man ihn etwa bei der Arbeit stört, in seinem heiligen Arbeitszimmer, das auf gar keinen Fall zu betreten war, wenn man nicht aufgefordert wurde dazu, dann habe es ein richtiges Donnerwetter gegeben. Das war dann fürchterlich und die Autorität des Vaters war enorm, so sagt er.
Und auch dazu gibt es sehr andere Aussagen von der jüngsten Tochter, Elisabeth Mann. Vielleicht müssen wir uns nachher auch mal genau angucken, wer sagt hier eigentlich was über wen, so. Elisabeth, die hat es eigentlich runtergespielt und gesagt, ja klar, es hatte im Hause ruhig zu sein, aber in jedem Haus gelten Regeln, in jeder Familie gibt es Regeln und es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig fürchterlich, die mal einhalten zu müssen. Also den Vater vormittags im Arbeitszimmer nicht zu behelligen, war jetzt auch eine Ansage, mit der man doch gut klarkommen konnte.
Ist natürlich die Frage, ob dieses Donnerwetter eine sehr extreme Reaktion ist an dieser Stelle, aber ja, klar, also das ist natürlich auch ein Ort, an dem man vielleicht mal Ruhe braucht, das Arbeitszimmer. Es gibt noch so einen Ort, der aufgeladen ist mit der Beschreibung eines strengen Vaters. Das ist das Esszimmer. Also bei Tische, da galten auch wieder sehr strenge Regeln. Niemand durfte sich hinsetzen, bevor Thomas Mann sich gesetzt hat. Das war ganz klar eine Regel. Und dann hat er sozusagen das Wort erteilt. Er hat dirigiert, so hat das mal ein Schriftstellerkollege beschrieben, Hans Sahl. Er hat also wirklich die Leute aufgefordert, einzeln, und jeder musste etwas vortragen, musste fast eine Performance ablegen. Manche Kinder haben sich sogar darauf vorbereitet, ganz explizit, weil sie Angst hatten, dass sie sonst verstummen bei Tisch. Und Thomas Mann muss dann auch wie gedruckt gesprochen haben, wenn er bei Tische saß. Also er hatte immer die Kontrolle und da durfte man auch nicht ausbrechen. Man durfte lachen, aber nicht zu laut. Man durfte sprechen, aber nur, wenn man dran war. Das waren so die ganz strengen, festen Regeln bei Tisch.
Und auch da muss man sich, glaube ich, angucken, für wen galt hier was. Auch mit dieser Erfahrung Arbeitszimmer, Ruhestörung, Donnerwetter und so weiter. Womöglich ist auch das Donnerwetter, das Golo-Mann abbekommen hat als mittleres Kind, ein sehr anderes gewesen als das der Lieblingstochter Elisabeth, die wiederum auch diese Tischszenen als sehr viel entspannter schildert als alle anderen Kinder. Aber auch Elisabeth Mann hat im hohen Alter im Interview mit Heinrich Brilleur noch einmal betont, es war unvorstellbar, dass man einfach so sprach. Was ja heute, da sind wir auch wieder beim Thema historische Zusammenhänge, selbstverständlich ist, dass Kinder unaufgefordert sprechen. Und da sagte Elisabeth noch, als über 80-Jährige, das war nicht denkbar, dass man selber unaufgefordert das Wort ergriff. Da war klar, man wurde von den Erwachsenen drangenommen. Und dann, was ja dann viele Kinder wiederum erzählen, da musste man auch performen. Es war eine Herausforderung dann zu unterhalten, irgendwie geistreich zu sein, durch Cleverness zu überzeugen. Und wer das nicht aus dem Stegreif konnte, der bereitete sich darauf vor. Und das haben alle Söhne hinterher erzählt. Klaus, Golo und auch Michael. Man hat sich vorher Notizen gemacht, damit man da möglichst einen guten Auftritt hatte. Eigentlich furchtbar.
Und Elisabeth hat sogar gesagt, dass sie erst als Erwachsene ein wirkliches Gespräch mit ihrem Vater hatte. Und das auch nur, nachdem sie Alkohol getrunken hatte. Also das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, ne? Also sie schildert das so nett und harmlos, aber andererseits gibt es eben auch diese Seite, dass sie eben zwar das Kindchen war, aber lange gar nicht so richtig ernst genommen wurde.
Erika hat ja erzählt, dass sie mit dieser Rolle wenig Probleme hatte. Sie hat sie aber auch nie geleugnet, dass sie eine solche Rolle einnehmen musste, die der Unterhalterin. Sie war ja Schauspielerin, sie war sehr begnadet darin, Menschen nachzuahmen. Ihr lag das einfach. Also ihr fiel dieser Auftrag zu performen, auch beim Essen, einfach leichter als anderen. Wohingegen von Monika dann erzählt wird, die versteckte sich hinter ihren wilden Locken und tat so, als sei sie eigentlich gar nicht anwesend. Und damit fuhr sie auch einigermaßen gut. Also ne, sie war der Sonderling. Man erwartete von ihr nichts mehr und damit lief die so mit, aber ohne größere Hoffnung, dass von ihr noch irgendwie was kommen könnte, was einen unterhalten könnte oder was irgendwie durch Cleverness überraschen würde. Aber auch das war vielleicht eine Überlebensstrategie. Was man, glaube ich, betonen muss, ist, dass das, was wir heute mit Strenge verbinden, nämlich sowas wie körperliche Züchtigung, dass es das nicht gab im Hause Mann. Und das ist ja fast ahistorisch. Also wir reden ja über eine Zeit, in der es den Rohrstock noch ganz selbstverständlich in der Schule gab, in der Gewalt in der Erziehung ein sehr, sehr weit verbreitetes Mittel gab, das wand Thomas Mann niemals an. Das heißt, herrschte da ein strenger Geist, wenn das überhaupt so war, auch dazu da sagen wir ja beide, gibt es widersprüchliche Aussagen, dann hatte der nichts mit körperlicher, physischer Gewalt zu tun.
Es gibt die Geschichten, dass Katja manchmal die Kinder an den Ohren gezogen hat, aber das ist auch schon sozusagen das Schlimmste, was passiert ist. Andererseits, die durften auch wirklich tun, was sie wollten. Also wenn sie draußen war, außerhalb dieses Wohnraums, außerhalb der Räume, wo man Ruhe halten musste, dann haben die auch keinen guten Ruf verbreitet. Es gab die Herzogenbande und der Ruf, die Manns kommen, das war ein Ruf, der mit Schrecken verbunden war. Die haben nämlich allerlei Scherze getrieben, die Manns, in ihrer Umgebung. Und das wurde durchaus wahrgenommen.
Das gefiel ja Thomas Mann sogar, ne? Irgendwie hatte er Spaß an seinen wilden Kindern. Ich erinnere auch an diesen Mimikbund, den die da zu Hause hatten, ne? Also, dass sie mit Nachbarskindern zusammen da irgendwie Klassiker der Weltliteratur aufgeführt haben, auf der Diele in der Poschinger Straße, teilweise sich selber auch Stücke ausgedacht haben. Und dafür schrieb dann Thomas Mann sogar Rezensionen und so weiter. Also, da wurde unglaublich viel Freiheit gelassen. Das hatte wenig mit Strenge zu tun. Auch Schulnoten scheinen ja relativ egal gewesen zu sein. Die waren ja alle fürchterlich schlecht in der Schule. Fast alle sind mal sitzen geblieben. Irgendwann kamen auch immer alle aufs Internat, weil sie nicht mehr zu bändigen waren. Also da hat man doch den Eindruck eigentlich, dass dieses Strenge sich tatsächlich sehr auf so etwas wie Manieren bei Tisch und auf Ruhe zur Arbeitszeit von Thomas Mann bezog. Und darüber hinaus gab es eigentlich keine große Strenge, geschweige denn züchtigende Hand.
Ja, auch wenn man sich anguckt, was etwa das Liebesleben der Kinder anging, die konnten also nach Hause mitbringen, wen sie wollten, vor allem Erika und Klaus hatten da wohl relativ freie Hand. Und daran hat sich Thomas Mann zum Beispiel gar nicht gestört.
Und das muss man sagen, ist ja kolossal. Also Thomas Mann, von dem wir sagen müssen, er hat selber homoerotische Neigungen gehabt, die er sich versagt hat. Das ist etwas, was er literarisiert hat, was er vielleicht in seiner Fantasie gelebt hat. Aber darüber hinaus gab es in seinem Leben keine homoerotischen Beziehungen. Seine Kinder hatten das, die brachten die auch selbstverständlich mit nach Hause mit und das war völlig in Ordnung. Also da gab es eine unglaubliche Toleranz, auch komplett auch gegen den Zeitgeist. Und vielleicht macht das auch in Teilen die Faszination dieses Vaters Thomas Mann aus, diese große Widersprüchlichkeit.
Wurden denn alle Kinder gleich behandelt? Oder war Thomas Mann eher ein Vater, der seine Lieblinge hatte? War er ein ungerechter Vater?
Ich würde sagen, ja, Barbara, war er.
Ja, da gibt es ja die schöne Geschichte, dass Thomas Mann selbst einmal gesagt hat, man muss die Kinder ganz früh an eine gewisse Ungerechtigkeit gewöhnen. Das war dann in Zeiten des Krieges, als eine Lebensmittelknappheit herrschte und es gab eine Feige im Hause. Und die hat aber dann nur Erika gegeben und die durfte sie ganz alleine aufessen. Und dann sagte er eben, ja, daran müsst ihr euch früh gewöhnen. Das Leben ist nicht fair und gerecht, sondern ungerecht.
Okay, das kommt einem jetzt pädagogisch völlig hergesucht vor. Also ob nicht Teilen vielleicht das bessere erzieherische Prinzip gewesen sei, sei mal so dahingestellt. Ich würde aber auch sagen, die Aufmerksamkeit war schon ungleich verteilt. Die Kinder wurden ja in Blöcken geboren. Ne? Es waren immer diese Zweierpärchen. Erika und Klaus, Golo und Monika, Elisabeth und Michael. Die ersten beiden standen bei Thomas Mann hoch im Kurs. Die jüngsten beiden nun ja. Elisabeth war seine Lieblingstochter, das hat er selbst mehrfach gesagt. Michael, der Jüngste, das war nun ein ganz schwieriger Fall. Aber die Kinder in der Mitte, Golo und Monika, hatten es meinem Eindruck nach am schwersten. Die wurden tatsächlich irgendwann übersehen. Also das, was wir heute so mit unserer stereotypen Vorstellung von Sandwich-Kindern verbinden, die so aufgerieben werden in der Mitte, den Eindruck, glaube ich, muss man von Golo und Monika haben. Und Monika hat ja sogar mal einmal gesagt, ihre Kindheit war eigentlich vorbei, als nachher die Nachzügler kamen, als Elisabeth geboren wurde.
Ja, muss man auch ganz klar sagen, das hat auch Thomas Mann ja selbst gesagt. Also er hält selber fest im Tagebuch, dass er eben von den 6 und 3 entschieden bevorzugt. Und das waren eben Klaus, Erika und Elisabeth.
Die Kinder haben ja diese Tagebücher teilweise noch selber erlebt. Also Klaus Mann hat sich 1949 das Leben genommen. Aber alle anderen Kinder haben die Tagebücher von ihrem Vater später gelesen und durften dann auch diese messerscharfen Urteile über sich da lesen. Und die sind ja teilweise auch brutal, also auch schon über die Kinder, wie eigenartig sie sind oder im Fall von Golo, wie hässlich. Und wenn man Kinderfotos von Golo sieht, war der gar nicht hässlich. Er sieht sogar ganz reizend, auch unglaublich interessant, wie ein kleines Wurzelmännchen. Aber das ist schmerzhaft, noch heute, wenn man das liest. Und man kann sich vorstellen, dass das da vielleicht nicht nur hingeschrieben, sondern den Kindern auch auf den Kopf zugesagt wurde. Das hat schon eine besondere Brutalität. Wohingegen an Elisabeth ja der Lieblingstochter der Kleinsten kein schlechtes Haar gelassen wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da wird ja sogar noch das Haar im Tagebuch gelobt.
Wie du auch sagst, das kann man einfach nicht relativieren. Andererseits muss man sagen, Er hat sie natürlich alle in dem, was sie getan haben, später unterstützt. Also sie durften auch eben Schriftsteller werden, Musiker. Das wurde schon sehr stark unterstützt. Da hätte man sich jetzt auch was anderes vorstellen können, ne? Dass man die Kinder zum Beispiel stärker auf eine bestimmte Laufbahn drängt oder so. Sowas gibt es ja durchaus auch, dass es nicht passiert.
Das stimmt. Auch die Ungleichbehandlung galt nicht für Liebesbeziehungen. Auch da konnten die alle mitbringen, wen sie wollten, konnten auch heiraten, wen sie wollten. Die Lieblingstochter hat sich ja einen wesentlich älteren Mann gesucht. Das fand man schon ein bisschen komisch, aber auch das hat man toleriert. Es ist, finde ich, auch wichtig zu sagen, bei aller ungerecht verteilten Liebe unter den sechs, und ich glaube, das kann man schon so sagen, dass da die sechs Kinder nicht in gleicher Weise geliebt wurden, wurden sie aber finanziell alle in gleicher Weise unterstützt, bei jeder auch noch so abwegigen Karriereentscheidung. Bei jedem Reisewunsch, bei jedem Internataufenthalt und so weiter, das ist immer alles bezahlt worden.
Ja, und die haben ja zum Teil auch recht viel um Geld gebettelt. Also es gibt viele Briefe von Klaus, wo er um Geld bittelt. Und die haben es immer eigentlich alles bekommen. Das muss man auch sagen.
Ja, teilweise mit knirschenden Zähnen, aber sie haben es bekommen.
Ja.
Ja. Im Wendepunkt von Klausmann steht ganz schön, als er von zu Hause auszog, dass sein Vater zu ihm sagte und kommt nach Hause zurück, sinngemäß zitiert, wenn dir weh ums Herz ist. Und auch das haben eigentlich alle Kinder für bare Münze nachher genommen. Also auch Monika, die ja dann unter schrecklichen Umständen ihren Mann verliert, das Schiff, mit dem sie fliehen, über den Atlantik wird von Deutschen geschossen, torpediert, versinkt, ihr Mann ertrinkt, sie überlebt, nachdem sie sich stundenlang an irgend so ein schwimmendes Treibgut geklammert hat. Die ist also danach schwer traumatisiert. Auch die kann zurück nach Hause, obwohl man mit dem seltsamen Möhnle eigentlich nicht viel anfangen kann. Also die Tür stand im Hause Mann immer offen für die Kinder, oder?
Ja, ich glaube, das kann man sagen. Bei Monika ist ein spezieller Fall. Ich glaube, sie hat irgendwann selber gemerkt, dass sie sich abkoppeln muss. Ist ja dann nach Capri gegangen, hat sich da ein ganz eigenes Leben aufgebaut, weil sie auch merkte, sie ist zwar geduldet, aber da kommen wir wieder zu dem anderen Thema, ne? Sie war trotzdem nicht das beliebteste Kind und hat das auch gemerkt, konnte ihren eigenen Weg aber dann auch gehen, weil sie natürlich auch finanziell unterstützt wurde.
Man muss sich ja fragen, was haben Golo und Monika, die beiden mittleren Kinder, was hatten die irgendwie nicht, was die anderen hatten, dass sie so viel ungeliebter waren? Wie gesagt, aber Michael ist auch noch ein spezieller Fall. Und da gibt es ja in den Biografien, die es da so von allen möglichen Menschen gibt, immer wieder die These, die machten einfach nicht so viel her. Die waren nicht so unterhaltend, die waren sensibler, zurückgezogener, introvertierter und konnten sich damit in ihrer Art weder interessant machen, noch sich unter sechs Kindern durchsetzen. Die fielen einfach nicht auf und bekamen dadurch den Stempel, irgendwie langweilig zu sein.
Das ist natürlich eine Gefahr, gerade bei etwas introvertierteren Menschen, dass sie einer großen Geschwisterschar einfach auch ein bisschen untergeht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, allen sechs Kindern immer gleichmäßig Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Das muss man natürlich auch mal sagen, ne? Aber da hätte man natürlich gegensteuern können.
Was brutal ist, ist diese frühe Ablehnung schon der Kinder. Also bei Michael Mann, der jüngste von allen, der Nachzug noch nach Elisabeth, der darf dann später im Tagebuch lesen, das war eigentlich eine Schwangerschaft, die man schon nicht gewollt hatte. Also Katja und Thomas Mann hatten über eine Abtreibung nachgedacht. Das liest dann der deutlich erwachsene Michael Mann später. Aber der war auch sonst als Kind auffällig, konnte mit der nur unwesentlich älteren Elisabeth überhaupt nicht mithalten, die das nun erkorene Lieblingskind war. Daneben konnte er fast nur unangenehm auffallen. Und da haben wir ja dann auch so diese Geschichten, schon früh als Jugendlicher fängt er an, Alkohol zu trinken. Also der ist eigentlich sozial unglaublich auffällig, den schicken die zum Psychologen, zu einem Herrn Katzenstein in Zürich. Also es gab schon die Erkenntnis, mit dem Jungen stimmt was nicht, der ist irgendwie sozial auffällig, wir schicken ihn auch zu einem Psychiater. Aber dass man sich und seine eigene Vaterrolle hinterfragt hätte, so weit geht das immer alles nicht.
Nee, so weit geht das nicht. Für Thomas Mann war Erziehung ja Atmosphäre. Also das war das, was er unter Erziehung verstand. Man gibt selber ein gutes Vorbild und dann eifern einem die Kinder vielleicht nach. Das war vielleicht seine Hoffnung. Und dass man da selber aber so dezidiert eingreift oder sich da generell hinterfragt, ich glaube, so weit ging das bei ihm nicht.
Man sieht nun, Thomas Manns Vaterrolle ist gar nicht so leicht festzulegen oder gar zu bewerten. Zum Abschluss also noch einmal eine letzte kritische Rückfrage. Warum müssen wir überhaupt definieren, wie Thomas Mann seine Vaterrolle ausgefüllt hat? Warum ist das von Bedeutung?
In meinen Augen ist das immer auch der Versuch, das Genie, den Schriftsteller Thomas Mann, von seinem Sockel runterzuholen. Der muss mal zurück auf die Erde gebracht werden, da muss man mal genauer hingucken und sagen, ja, vielleicht ein genialer Schriftsteller, ein genialer Schreiber, aber als Vater hat er doch eigentlich versagt. Das macht ihn auch menschlicher.
Das macht ihn menschlicher und andererseits ist es natürlich auch immer ein großes Rätsel, was man dann lösen muss. Wie kann jemand, der so einfühlsam auch schreiben kann, wie kann der dann selber als Vater so versagen, in Anführungszeichen? Das ist vielleicht die Frage, die man sich dann stellt.
Das heißt, du sagst, da ist noch ein Geheimnis und damit bleibt es spannend.
Vielleicht, ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch dahinter steckt.
Dann gibt es natürlich einfach ein Interesse des Lesepublikums auch an Tratsch und Klatsch. Also das sind ja einfach auch gute Geschichten, die man da erzählen kann. Also nicht umsonst werden ja die Manns auch immer die Windsors der Deutschen genannt und ähnliches. Und keine aufregendere Familie gibt es außer vielleicht noch den Kennedys und so weiter. Dafür braucht man natürlich auch genau diese Geschichten von dem strengen, dem autoritären Vater, der so kaltherzig war, dass er die Selbsttötung seines Sohnes gelassen hinnehmen konnte und so weiter und so fort.
Das gab es ja wirklich auch diese Überschriften in Boulevardblättern. Hass, Schuld und Tod, erinnere ich gerade, waren so. Also das ist natürlich auch einfach reißerisch. Also man kann dann wirklich das Genie auf dieses Niveau zurückholen. Und dann wird natürlich Thomas Mann auch immer gerne etwas biografistisch gelesen in der Forschung, auch zum Teil immer noch. Das heißt, es wird einfach sehr stark verschränkt. Und dann kann man sich ja fragen, was hat das mit seinem Werk zu tun? Ich finde gerade, wenn man sieht, dass die Vaterfiguren eher abwesend sind, vielleicht gar nicht so viel.
Ja, man muss sich ja vielleicht mal angucken, wer sagt denn das eigentlich immer alles? Also wer beurteilt Thomas Mann in seiner Vaterrolle? Das sind immer die Kinder. Es gibt ganz wenig Beobachtungen von Dritten, die sich dazu geäußert haben. Aber sonst sind das vor allem Äußerungen der Kinder. Von Thomas Mann selbst gibt es ein paar Tagebucheinträge und nicht so wahnsinnig viele über sich als Vater. Das sagt vielleicht auch schon etwas aus, dass diese Rolle für ihn gar nicht so identitätsstiftend war, auch wenn er sie gesucht hat. Und gehört es nicht auch zum natürlichen Prozess von Kindern, sich von ihren Eltern abzunabeln, sich an ihren Eltern, an ihren Vätern zu reiben und die kritisch zu betrachten?
Ich glaube, das ist ganz normal, ja, dass man sich irgendwann auch fragt, woher habe ich denn das und das oder warum ist vielleicht das und das bei mir schiefgelaufen? Ach, vielleicht sind doch auch die Eltern schuld, ist natürlich eine Antwort, die man auch gerne findet als Kind, das muss man auch sagen, und die, wie du sagst, zum natürlichen Abnabelungsprozess einfach dazu gehört. Wir hatten gerade auch schon gesprochen über die Rolle als Schriftsteller, die ja immer ein bisschen eine spezielle ist und ich glaube auch in Bezug auf den Mythos als Vater eine Rolle spielt, weil man einfach diese Zurückgezogenheit so stark braucht als Schriftsteller und deswegen kommen natürlich schnell solche Mythen auf, wie dass man ein kalter oder distanzierter Vater ist.
Ich finde, das können wir so stehen lassen. War Thomas Mann ein kalter, ein ungerechter Vater? Ja und auch nein. So einfach ist das alles nicht.